Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Begrüßung. Es ist ja schön, dass wir doch noch so viele geworden sind. Als ich heute hier runter fuhr, dachte ich schon, vielleicht müssen wir am Abend singen, liebster Jesu, wir sind vier. Durch diese Verkehrsverhältnisse ist man dann doch manchmal etwas eingeschränkt, aber so sind wir doch in einer guten Runde beieinander. Und ich bin sehr gern zu Ihnen gekommen und freue mich auf diesen Abend und auf die Stunde, die wir jetzt miteinander haben. Ich will aber auch zugeben, dass mir zugleich ein wenig mulmig ist, denn das Thema, was wir uns vorgenommen haben, gehört ja doch zu den Themen, an denen es heute so ein wenig brennt und wo es schwierig wird und wo viele Fragen im Raum stehen. Ich möchte zu Anfang ein ganz kurzes Wort lesen, was der Apostel Paulus seinem jungen Freund Timotheus schreibt. Und ich denke, dieses Wort aus 2. Timotheus 1, Vers 7, wir werden es wahrscheinlich kennen, dieses Wort gibt uns die Richtung an, in die wir denken und in die wir gehen wollen. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wenn wir unsere Zeit sehen und wenn wir erleben, was sich in unserer Zeit tut und welche Kräfte und welche Bewegungen aufstehen, dann sind wir irritiert und dann fragen wir uns, was soll das werden, wohin soll das gehen? Wie sich das bei einem ordentlichen Vortrag gehört zum Thema, warum ich kein Pfingstler bin, vier Vorbemerkungen. Warum ich kein Pfingstler bin, das hat zunächst einmal, und ich denke, das darf man ja in diesem Zusammenhang auch sagen, das hat zunächst einmal ganz schlichte biografische Gründe. Ich bin evangelischer Christ, ich bin in der evangelischen Kirche groß geworden, ich bin in der Gemeinschaftsbewegung zum Glauben gekommen, war 14 Jahre Gemeindepfarrer in der Hannoverschen Landeskirche. Ich bin so etwas wie ein lutherischer Pietist. Und ich denke, dass unser Glauben und die Gestalt unseres Glaubens immer auch zu tun hat mit unserer Biografie. Das müssen wir ganz nüchtern sehen. Zweite Vorbemerkung. Warum ich kein Pfingstler bin? Pfingstler. Was verstehen wir darunter? Ich möchte diesen Ausdruck heute mal so als Typ gebrauchen, für diesen Abend mal alles darunter fassen, sagen wir mal von der geistlichen Gemeindeerneuerung angefangen bis hin zu extremen Pfingstgruppen. Ich weiß, das ist nicht hundertprozentig scharf und präzise und wir müssten das viel gründlicher machen, aber wir werden sehen, dass die Schnittmenge ganz erheblich ist. Das schillert natürlich von grau bis schwarz. Und wir stehen ja heute vor folgender Tatsache, dass wir unser Problem nicht mehr alleine strukturell fixieren können. Früher wusste man, da ist eine Pfingstgemeinde und da geht es so und so zu. Und da haben wir uns als Pietisten meist etwas bedeckt gehalten und abgeschottet. Heute läuft das ja völlig anders. Da kommen wir zu Pfingstgemeinden, die sind eigentlich von der Gemeinschaftsbewegung kaum zu unterscheiden, weder was die Praxis betrifft, noch was die Lehre betrifft. In manchen Orten haben Pfingstprediger die Leitung der örtlichen evangelischen Allianz und das geht bestens. Und dann kommen wir plötzlich zu Freikirchen. Dort hat die charismatische, dort hat die pfingstlerische Bewegung Fuß gefasst. Und dort ist ein Miteinander nicht möglich, obwohl das doch eigentlich von der evangelischen Allianz her durchaus denkbar ist. Das heißt, wir können das, was wir an Problemen heute haben, nicht mehr einfach organisatorisch festmachen und dann unsere Etiketten verteilen, sondern wir haben oft vor Ort eine völlig unterschiedliche Lage und müssen deshalb unterschiedlich auch beurteilen und unterschiedliche Entscheidungen treffen. Das macht die Lage für uns nicht einfacher. Dritte Vorbemerkung. Auch Pfingstler sind Christen. Auch Pfingstler sind Kinder Gottes. Und wir gehören deshalb in Jesus zusammen. Und ich sehe überhaupt kein Recht auf meiner Seite, irgendeinen, der betet und der sich zu Jesus bekennt, irgendeinem den Glauben, die Lebensbeziehung zu Jesus abzusprechen. Das möchte ich ganz deutlich sagen. Auch wenn ich urteile, das ist eine gefährliche Gestalt, das ist eine Fehlgestalt von Frömmigkeit, so ändert das nichts an dem Grundsätzlichen, hier haben wir es mit Kindern Gottes zu tun, die unseren Herrn lieben. Vierte und letzte Vorbemerkung. Die Kirche hat gewöhnlich immer die Bewegungen, die sie verdient. Insofern sind alle Sekten, alle Bewegungen, ganz gleich welcher Art, immer auch eine Anzeige dafür, dass es in der Kirche, in der Christenheit Leerstellen gibt, Defizite gibt, bestimmte Dinge, die nicht angesprochen werden, die ausgeklammert werden. Nehmen Sie die gesamte Frage der Endzeit, die dann im vergangenen Jahrhundert dazu geführt hat, dass sich die Sekten umso kräftiger dieses Themas bemächtigt haben. Nicht die Kirchengeschichte zeigt uns das sehr deutlich. Und deshalb sind Bewegungen immer zugleich Anfrage an die Kirche, Anfrage an unsere Adresse. Diese Bewegungen können Bußruf sein, können Herausforderung sein. Deshalb habe ich überhaupt nicht vor, heute Abend hier mit geschwollenen Zornesadern zu reden, sondern ich rede als einer, der sich herausgefordert sieht, der besorgt ist und der darüber nachzudenken hat. Das waren vier kurze Vorbemerkungen. Nun möchte ich in zwei Teilen vorgehen. Einmal, warum ich kein Pfingstler bin, 7 Begründungen. Und in einem zweiten Teil möchte ich dann ganz kurz mal andeuten, und das kann man auch nur andeuten, wo wir herausgefordert sind, wo sich bei uns in unserer Kirche, in unserer Gemeinschaftsbewegung vielleicht auch Dinge verändern müssten. Zunächst zum ersten Block, warum ich kein Pfingstler bin. Zunächst mal möchte ich sagen, das hat inhaltliche Gründe. Wir von der Gemeinschaftsbewegung und wir Pietisten überhaupt, wir lieben ja die Harmonie über alles. Und nichts wäre uns lieber als ein Schulterschluss mit allen, die den Herrn Jesus lieb haben. Das wäre uns eine ganz tiefe und große Freude. Wenn wir uns abgrenzen, wenn wir Linien ziehen müssen gegenüber der charismatischen, gegenüber der pfingstlerischen Bewegung, so liegt das nicht an dem fehlenden Willen zum Miteinander, sondern dann geht es um ganz deutliche, sachliche und theologische Differenzen, die nicht ausgeräumt sind und die wir nicht vernebeln dürfen. Im Neuen Testament gehört zur Liebe immer die Wahrheit. Und man darf nichts ins Schaufenster stellen und nichts präsentieren an Gemeinsamkeit und an Harmonie, was dann im Laden letztlich nicht zu kaufen ist. Probleme sind grundsätzlich immer nur auf der Ebene zu lösen, auf der sie entstanden sind. Weil das, was uns trennt von den Schwestern und Brüdern, bei den Charismatikern und bei den Pfingstlern, weil das theologischer Natur ist, kann dabei keine Versöhnung helfen. Versöhnung heißt, da ist zwischen Menschen etwas im Klimatischen nicht in Ordnung. Da kann keine Versöhnung helfen, sondern hier muss geklärt werden. Nicht menschliche Versöhnung, so wertvoll sie sein mag, kann die inhaltlichen Klärungen nicht ersetzen. Warum ich kein Pfingstler bin, erste Antwort, sozusagen 1-1 für die, die die Ordnung ein wenig lieben, weil ich an Jesu Heil genug habe. Weil ich an Jesu Heil genug habe. Wir nehmen wahr, das beginnt bereits in der Bibel, dass im Menschen immer die Tendenz angelegt ist, über das hinauszugreifen, was ihm Gott zugedacht hat. Das beginnt schon auf den ersten Seiten der Bibel, wo dem Menschen eingeflüstert wird, ihr werdet sein wie Gott. Und wir kennen entsprechende Geschichten aus dem Neuen Testament, wo das Glauben und das Vertrauen zu Jesus bestätigt, ergänzt, gestützt und ersetzt werden soll durch das Schauen. Die pfingstlerische Bewegung, wir haben die Bandbreite vor uns, tendiert ganz deutlich zu diesem mehr, mehr als Glauben. Wenn wir Zeit hätten, könnten wir das geschichtlich zurückverfolgen. Im vergangenen Jahrhundert begann das so, dass Prediger aufstanden in den USA und dann auch hier in Europa, die sagten, es ist gut, wenn ihr bekehrt seid, aber bekehrt zu sein ist noch nicht alles. Da muss noch ein zweites hinzukommen, nämlich die Geistestaufe. Und dann waren bald andere, die sagten, bevor die Geistestaufe kommt, muss aber erst das reine Herz kommen, denn der Heilige Geist kehrt nur in das reine Herz ein. Und dann entsteht auf diese Weise ein mehrstufiges Christsein. Es entsteht eine christliche Mehrklassengesellschaft. Die charismatische Bewegung stehen in der Gefahr und sind ihr häufig erlegen, diesem Mehr zu entsprechen und die Sehnsucht des Menschen zum Maß dessen zu machen, was Gott heute dem Menschen zudenkt. Wir freuen uns natürlich als Christen über alles, was Gott uns im Glauben zukommen lässt. Wir freuen uns über alles, was wir auch im Glauben erleben dürfen. Jesus schenkt doch Leben und volles Genüge. In ihm ist uns alles geschenkt, Römer 8, das achten wir nicht gering. Aber wir wehren uns ganz entschieden gegenüber der Versuchung, unsere Glaubensgewissheit auf Erlebtes gründen zu wollen. Erlebtes, das, was man erfährt, das kann vergehen, das kann verblassen, das kann überlagert werden, zumindest zeitweilig, von anderem geschehen. Wer sein Glaubensfundament auf seine Erlebnisse baut, der wird natürlich ständig unterwegs sein nach neuen Erfahrungen, nach neuen Erlebnissen, die die alten Erlebnisse überbieten. Und die Erfahrung zeigt ganz deutlich, dass auf diese Weise die Erlebnisse wie eine Droge wirken. Man braucht auf die Dauer mehr, denn die Erlebnisse nutzen sich ab. Ein solcher Glaube, in dem dieses Mehr drin steckt, lebt von der Steigerung seiner Erlebnisse. Er trägt deshalb in sich den Keim ständiger Eskalierung. Ganz praktisch möchte ich Ihnen das sagen aus einem Erleben heraus, was ich in zwei Kirchengemeinden hatte, mit deren Mitarbeitern ich zu tun hatte. Die hatten mich gebeten zu einer theologischen Schulung. Es sind Mitarbeiter gewesen aus einer, sagen wir mal, leicht charismatischen Gemeinde. Leute, die dort zum Glauben gekommen sind. Dort hat sich wirklich Entscheidendes ereignet. Das ist ganz großartig und wir wollen davon nicht gering denken. Nur es passiert jetzt dies, nach ein paar Jahren reicht den Mitarbeitern das, was in der Kirchengemeinde läuft, überhaupt nicht mehr. Die gehen jetzt, fahren zig Kilometer, die fahren jetzt sonntags zu einem Gottesdienst, zu einer Pfingstgemeinde. Und es ist nur absehbar, so habe ich mich dort mit den Leuten verständigt und versuchte das klarzumachen. Es ist absehbar, bis diesen Mitarbeitern auch das nicht mehr reicht, was ihnen dort geboten wird, und dann ziehen sie woanders hin. Und dann kommt so eine vagabundierende Frömmigkeit heraus, die sich nirgends recht anbindet, weil man auf Erlebnisse fixiert ist. Man kann ohne Erlebnisse nicht mehr auskommen. Wenn die Erlebnisse nicht mehr da sind, geht's dem Glauben schlecht. Wir wissen aus dem Neuen Testament, es kann im Christsein auch anders kommen. Und eine seichte und eine unklare Siegestheologie, Erlebnistheologie, wird oft an ganz nüchternen Realitäten scheitern. Wenn Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, dann heißt es doch, wir kriegen die Probleme nicht einfach in den Griff, sondern es wird bis zuletzt Dinge geben, die uns Not machen und die uns Schwierigkeiten bereiten. Auch Christen können krank werden, auch Christen können sich in Todesnot befinden, Christen können Schiffbruch in jeder Weise erleiden und können schwach werden. Ich bin kein Pfingster, weil ich an Jesu Heil genug habe. Ich freue mich über alle schönen Erfahrungen im Glauben. Aber ich weiß, es kann im Leben auch ganz anders kommen. Und die Frage ist, was hält mich eigentlich in den Stunden, wo ich nichts mehr fühle? wo im Grunde alles wie weggeblasen ist, wo mir meine Erlebnisse nichts mehr bedeuten und wo ich gar keine mehr habe. Wir bergen uns und wollen uns bergen allein in Jesu Gnade. Wir haben unseren Platz unter dem Kreuz Jesu. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Nicht der gekreuzigte Jesus ist Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Und darüber kommen wir zeitlebens nicht hinweg. Er ist unser einziger Trost im Leben und im Sterben. Warum ich kein Pfingstler bin, weil ich an Jesu Heil genug habe. Der zweite Gedanke führt das weiter, weil ich im Glauben reifen möchte. Die charismatische und pfingstlerische Frömmigkeit steht in der großen Gefahr, die Anfangsgestalt des Glaubens zu idealisieren und sie zur Normalgestalt des Glaubens zu erheben. Im Bild gesprochen, das ist genauso, wenn ich das anfängliche Verliebtsein zwischen männlich und weiblich nun als die Dauerform der Liebe für das gesamte weitere Leben betrachte. Wer etwas von Liebe versteht, der weiß, dieses Verliebtsein ist eine herrliche Sache, aber das kann ja wahrlich nicht alles sein, sondern es geht darum, dass die Liebe Grund gewinnt, dass die Liebe reif wird, dass die Liebe belastungsfähig wird in dem täglichen Miteinander. Im Neuen Testament wird ja häufig von der Milch gesprochen, die ein Anfänger im Glauben haben muss. Der braucht Milch, der kann schwere Sachen nicht vertragen. Und nun ist die große Gefahr bei der charismatischen und pfingsterischen Bewegung, dass nach der Milch nicht die feste Speise kommt, sozusagen was zwischen die Zähne, sondern nach der Milch kommt die süßere Milch, nach der Milch kommt der Kakao. Das ist das Problem. Und auf diese Weise bleibt der Glaube infantil. Er bleibt kindisch, weil er vom Sichtbaren lebt. Nicht ein solcher Glaube hängt sich an Menschen. Man fährt, wer weiß, wie viele zig Kilometer weit, um diesem und jenem zu hören. Man fliegt, wer weiß, welche Referenten ein, um irgendwelche Vorträge zu hören. Nicht ein solcher Glaube bedarf immer neuer, gesteigerter Anreize. Nicht ein solcher Glaube hat einen ausgeprägten Hang zu extravaganten Erlebnissen. Deshalb erkennen wir geistlich unreife Menschen, und die gibt es ja nicht nur in diesen Bewegungen, daran, dass sie von Höhepunkt zu Höhepunkt leben wollen und logischerweise in der Gefahr stehen, sich nun der örtlichen Arbeit mit ihren ganz praktischen und konkreten Verpflichtungen zu entziehen. Es hat mich sehr bewegt, dass ich vor einiger Zeit mit einer älteren Diakonisse gesprochen hatte und die erzählte mir, wir kannten uns überhaupt nicht, aber sie hatte einfach mal die Gelegenheit genutzt, so ein paar Dinge loszuwerden, und sie erzählte mir davon, sie ist Gemeindeschwester in einer charismatisch geprägten Kirchengemeinde und sie sagt, die Leute sind dauernd unterwegs, da ist ein Kongress, da ist ein besonderer Gottesdienst, da kommt jenes, immer was los. Und sie sagt, ja, und wer macht die Arbeit am Ort? Wo ist die Treue im Kleinen? Wer geht den Menschen vor Ort nach? Nicht diese Fragen wollen wir, hören. Nicht, ich möchte im Glauben reifen. Glaube muss wegkommen von dieser Anfangsgestalt, so schön diese Anfangsgestalt ist. Und ich frage mich ganz besorgt, welche Gestalt des Glaubens wächst aus charismatischer und pfingstlerischer Verkündigung. Eine Verkündigung, die auf die Faszination des Sichtbaren abfährt, die vom Fühlbaren lebt. Nicht, daraus kann doch kein Glaube werden, der nun in der Krise auch ohne das Sichtbare und Erlebbare auskommen kann, der in der Krise sich mit dem Wort begnügen kann. Nicht in der charismatisch-pfingstlerischen Frömmigkeit wird die Anfangsgestalt des Glaubens mit seiner Erlebnisfrömmigkeit, mit seinem Anfangsüberschwang, mit seiner Schwarz-Weiß-Sichtweise, mit seiner Begeisterung zur Normalgestalt des Glaubens erhoben. Und die lässt sich nur durch Steigerung von Erlebnissen durchhalten. Nicht in diesem Glauben fehlen entscheidende
reife Schritte. Man will immer etwas sehen, man will immer etwas erleben. Hier ist der Trend zum Effektiven und zum Machbaren. Und letztlich schimmert dieser Geist von Genesis 3 durch sein Wollen wie Gott. Man rühmt sich dessen, was man alles erlebt hat und was man alles kann. Und hier bestehen natürlich auch erhebliche Bezüge zu den neureligiösen Bewegungen der Gegenwart. Das war der zweite Gedanke, weil ich im Glauben reifen möchte. 1,3, warum ich kein Pfingstler bin, weil ich keusch mit Erlebtem umgehen möchte. Ich bin davon überzeugt, nicht das unterscheidet uns von den Charismatikern und Pfingstlern, dass wir weniger erleben an außergewöhnlichen Dingen, sondern dass wir das anders einordnen. Ich freue mich darüber, dass es zum Beispiel in der Gemeinschaftsbewegung immer wieder die Gabe der Heilung gegeben hat. Da könnte man manches berichten und der württembergische Pietismus ist ja voll davon. Aber unsere Väter und Mütter im Glauben haben sich immer gehütet, das, was sie da und dort wunderbarerweise erlebt haben, nun ins Schaufenster zu packen und werbewirksam zu präsentieren. Nicht wir hüten uns davor, das auf irgendeinem Marktplatz zu präsentieren. Nicht Paulus hat über seine wunderbare Vision über ein Jahrzehnt geschwiegen und er redet wirklich nur gezwungenermaßen davon, weil er sich nicht anders zu helfen weiß. Nicht dementsprechend möchte ich mit Erlebtem keusch und zurückhaltend umgehen. Zumal Sichtbares, darauf komme ich gleich nochmal etwas intensiver, Sichtbares immer, wie man so schön neudeutsch sagt, ambivalent ist, immer doppeldeutig ist. Adolf Schlatter hat einmal in einem kleinen Kreis gesagt, das Angesicht von Mose glänzte, aber er wusste es nicht. Es wird gefährlich, wenn man es weiß, wenn man gerade darauf hindeutet. Schaut mal an, wie es glänzt. Die pfingsterischen Bewegungen kehren gern Phänomene aus dem Bereich des dritten Glaubensartikels heraus, Zungenreden, Heilungen, prophetisches Reden und präsentieren das ungeniert als Werbematerial. Bis dahin, dass eben auf Plakaten nicht nur mit der Wortverkündigung geworben wird, sondern wie zum Beispiel bei Reinhard Bonnke mit den Heilungen. Sichtbares ist stets doppeldeutig. An der Tatsache, dass irgendetwas Besonderes passiert, wird nie deutlich, was als wirkende Ursache dahinter steht. Wir kennen das schon aus dem Neuen Testament, wo man den Wundern Jesu durchaus dergestalt gegenübertreten konnte, dass man sagt, das macht er nur durch die Kraft des Teufels. Wenn jemand gesund wird, wer steht als Kraft dahinter? Jesus setzt sich deshalb immer wieder ganz kritisch mit der Zeichensucht seiner Zuhörer auseinander. Nicht? Auch bei seinen Jüngern werden die sichtbaren Zeichen nicht als Mittel der Werbung vorangetragen. Nicht? Zeichen sind mitfolgende Bekräftigungen, aber kein strategisch einzusetzendes Werbematerial. Menschen gehen von Jesus weg, Johannes 6, obwohl sie wer weiß was erlebt haben, nämlich dieses gigantische Brotwunder. Das Zeichen hat es nicht gebracht. Sichtbares ist stets ambivalent. Auch das Zungenreden zum Beispiel. Das Zungenreden kommt in allen Religionen der Welt vor. Wir müssen das ganz deutlich sagen und ganz deutlich sehen. Und derjenige, der die Pfingstbewegung von Amerika nach Europa gebracht hat, der hat 39 Tage förmlich auf den Knien gelegen, bis er Zungenreden konnte. Ich möchte keusch mit Erlebtem umgehen. Dafür danken, mich daran freuen, aber es nicht dazu benutzen, mich herauszustellen. 1,4, warum ich kein Pfingstler bin, weil ich skeptisch bin. Wenn wir mal überlegen, wir schauen so verschiedene Szenen an und blenden den Ton aus, dann würde ich fragen, sind wir in einem Pfingstgottesdienst? Sind wir in einem Popkonzert? Oder sind wir irgendwo vielleicht in der dritten Welt, wo so junge Marxisten noch so ganz feurig ihrem Idol nachhängen? Die erhobenen Hände, die geschlossenen Augen, die wogenden Oberkörper, die Dinge sind ja manchmal nahezu, was das Äußerliche betrifft, austauschbar. Nicht? Und ich sehe in solchen Szenen einen übergreifenden Protest gegen eine verkrustete, gegen eine einseitig rational und lebensfeindlich eingestellte Industriegesellschaft. Nicht? Die Sinnkrise in unserer Zeit ist ja handgreiflich geworden. Und deshalb spricht sich in vielen Menschen, gerade in jungen, nachdenklichen Leuten, spricht sich eine tiefe Sehnsucht aus. Und deshalb sind solche Formen von Anbetungsritualen sowohl Protest gegen das, was man Tag für Tag erlebt, als zugleich auch Ausdruck dieser Sehnsucht und Ausbruch in eine neue, andere Struktur, in eine Nische, wo man Nestwärme und Geborgenheit fühlt. Man möchte heute das Leben auch ein bisschen fühlen, man möchte seine Emotionen ungehemmt ausdrücken können und man möchte dabei menschliche Nähe spüren. Und deshalb sind gerade junge Zeitgenossen anfällig für Utopien, Visionen und Träumen aller Art und Herkunft. Und wenn wir es mal in den christlichen Bereich übertragen, das, was wir an intellektualistischer, moderner Theologie unter uns haben, das fördert geradezu, weil das Herz kalt und die Seele leer lässt, das fördert geradezu die Sehnsucht nach quellfrischer Spiritualität. Und dazu kommt oft vor Ort noch die Erfahrung einer erdrückenden Erfolglosigkeit. Das macht offen für helfende Angebote. Insofern bin ich skeptisch, dass die erhobenen Hände, die Gebärden und alles das, was sich da ausdrückt, lediglich aus geistlichen Motiven gespeist wird. Ich sehe hier einen übergreifenden Zusammenhang, speziell deshalb auch, und das will ich noch ein wenig ausweiten, weil es in unserer Zeit von Wundersucht und Religiosität trieft. Und es gibt eine ganz erhebliche Schnittmenge zwischen charismatischen und pfingsterischen Bewegungen und der New Age-Bewegung. Das lässt sich bis hinein in die Titel der Bücher relativ schnell feststellen. Und die Gefahr ist sehr groß, dass wir christlichen Glauben zu einer Erfolgsreligion machen, zu einer Gesundheitsreligion machen. Das liegt im Trend der Zeit. Ich war kürzlich in der Klinik Hohe Mark. Einigen unter uns wird sie bekannt sein, eine psychosomatische, psychiatrische Klinik aus dem Raum der Gemeinschaftsbewegung in der Nähe von Frankfurt. Ich habe dort Gottesdienst gehalten und war hinterher zusammen mit den Chefärzten und mit einigen Leuten und wir haben über die Situation gesprochen, wie es gegenwärtig läuft. Und dort hat man mir übereinstimmend gesagt, durch die charismatischen und pfingsterischen Einflüsse wächst die Sehnsucht nach ganz griffigen und schnellen Lösungen. Die Leute kommen krank an und erwarten nun von einer Handauflegung, dass nun alle ihre Lebensprobleme im Hauruck-Verfahren gelöst werden. Nun sind wir uns darüber im Klaren, dass Gott auf wunderbare Weise wunderbar helfen kann. Aber das als den christlichen Normalzustand zu betrachten, geht ganz schlicht an der Wirklichkeit vorbei. Wie oft wird im Neuen Testament von schwachen Menschen, von belasteten Menschen, von müden Menschen geredet, die man tragen und die man ertragen muss und die man einfach an den Arm packen und in den Himmel mitnehmen muss. Nein, es ist uns nicht verheißen, dass wir alle gesund werden. Es ist uns nicht verheißen, dass wir alle fit und seelisch in jeder Weise unbegrenzt agieren können. In vielen Fällen wird eben nur Linderung möglich sein. Nicht? Wer schnelle Lösungen erwartet, begibt sich oft auf einen Holzweg, der in Enttäuschungen endet. Nicht? Ich bin skeptisch, deshalb bin ich kein Pfingstler. 1,5. Ich bin kein Pfingstler, weil ich keine falschen Hoffnungen wecken will. Es begegnet mir immer wieder, wenn ich mit Menschen über dieses Thema rede, dass mir vor Ort wirklich Geschichten erzählt werden, die einem nahe gehen. Da ist auf Leute eingeredet worden, die lange krank sind und die im Rollstuhl sitzen. Wenn du richtig glauben würdest, wenn du endlich richtig glauben würdest, dann müsstest du hier nicht mehr sitzen, dann würdest du schon längst springen und so weiter. Was hier mit Menschen angerichtet wird, das ist des Evangeliums in jeder Weise unwürdig. Hat sich vor einigen Jahren in Frankfurt ereignet, dass Reinhard Bonnke, einer der bekanntesten Pfingstprediger, einer der lautstärksten, nicht in der Halle an einem Abend gesagt hat, nicht Gott hat ihm klar gemacht, nicht erst am Ende der Tage werden alle Kranke geheilt, sondern bereits hier und heute Abend in der Frankfurter Festhalle. Und wo solche Töne laut werden, können wir uns nur ganz klar distanzieren. Ich möchte in Menschen, speziell in kranken Menschen, keine falschen Hoffnungen wecken. Und ich distanziere mich nicht nur von den Leuten, die das sagen, sondern ich distanziere mich auch von den Leuten, die zu solchen Veranstaltungen einladen. Das ist fromme Scharlatanerie. Denn tritt keine Heilung ein, fällt natürlich alles Negative auf diesen armen Menschen zurück. Der Heiler, der da vollmächtig vorn hin und her tigert, der ist immer fein raus. Nicht? Wenn's nicht klappt, es ist zu wenig Glauben da gewesen. Wer kümmert sich eigentlich um die, die hinterher im Rollstuhl wieder rausgefahren werden, liebe Schwestern, liebe Brüder? Und wissen wir es nicht aus unserem Leben? Wissen wir es nicht aus der Begegnung mit vielen Menschen? Wie viel Segen ist von solchen ausgegangen, die ihr Leid am Ende, oft nach schweren Kämpfen, annehmen konnten und aus Gottes Hand hinnehmen konnten? Es ist ihnen nicht erspart worden. Aber wie oft bin ich von solchen Menschen gesegnet worden? Die konnten mir ein Wort sagen, dass die Fitten und die Gesunden so überhaupt nicht drauf hatten. Ich möchte keine falschen Hoffnungen wecken. Es ist uns nicht versprochen, wir wissen es aus dem Neuen Testament nur zu gut, dass wir gesund bleiben. Das würde ja am Ende auch heißen, dass der Tod ausfallen müsste, denn wir sterben ja schließlich an irgendwelchen Krankheiten. Wir wissen, ich muss die Stellen nicht nennen, dass im Neuen Testament durchaus auch Krankheiten bestehen bleiben. Denken Sie an Paulus und Timotheus und denken Sie auch an Paulus selbst. Letzter Gedanke, warum ich kein Pfingstler bin, weil ich Spaltungen in der Christenheit als Unglück empfinde. Wo die charismatische und pfingstlerische Bewegung hinkommt, führt sie nach aller Erfahrung. Das mag subjektiv gar nicht gewollt sein. Führt sie automatisch zu Spaltungen und zu Trennungen. Ich war kürzlich in einer süddeutschen Kleinstadt, da hat sich die baptistische Gemeinde sechsfach aufgespalten. Ich war kürzlich in einem kleinen Dorf von 1500 Einwohnern im Westfälischen, hat sich auch die baptistische Gemeinde durch diese Einflüsse dreifach aufgespalten. Und so könnte man das weiter belegen. Und wenn uns jemand sagt, tja, ihr Deutschen, ihr stellt euch immer so an, überall in der Welt geht das gut, dass die Charismatiker und die Pietisten kräftig zusammenarbeiten, glauben Sie es nicht. Wir hatten in der letzten Gnadauer Mitgliederversammlung die führenden Leute der Gemeinschaftsbewegung aus Ungarn da, aus der Tschechoslowakei und aus Polen. Und die haben übereinstimmend, die wurden gar nicht danach gefragt, die haben übereinstimmend gesagt, was die Kommunisten in 40 Jahren nicht geschafft haben, nämlich Christen zu irritieren und die Gemeinden zu spalten, das schaffen jetzt innerhalb weniger Monate die Charismatiker und die Pfingstler, die aus dem Westen in die Gemeinden eindringen. Das ist die Situation. Wir müssen das ganz nüchtern und ganz deutlich sehen. Das hat inhaltliche Gründe, die ich jetzt nicht ausführen kann. Ich merke hier, die Zeit geht aber in Stuttgart sehr schnell weg. Aber es ist letztlich bitte in allen Schattierungen gesagt, es ist letztlich eine unverträgliche Frömmigkeit. Eine unverträgliche Frömmigkeit. Jede Frömmigkeitsgestalt, die für sich einen Absolutheitsanspruch erhebt, macht ein gedeihliches Zusammenspiel mit anderen Christen unmöglich. Und wenn ich das Buch von Ortwin Schweitzer und seinen Leuten lese, Macht Bahn, da tritt mir diese Frömmigkeit in ihrer unverträglichen Gestalt entgegen, ob man das will oder nicht. Rolf Schäffbuch spricht von einem geradezu anmaßenden Stil. Allen anderen Christen in der Landeskirche, den Pietisten wird das Charismatische abgesprochen, man pachtet das Charismatische für die eigene Gruppe. Welch eine theologische Hirnrissigkeit, als ob nicht auch in anderen Gemeinden die Charismen, die Gnadengaben Gottes lebendig wären. Aber eine Gruppe, eine Gruppierung, die hier ihren Absolutheitsanspruch erhebt, macht ein verträgliches Miteinander außerordentlich schwierig. Ich empfinde Spaltungen in der Christenheit als Unglück. Der Heilige Geist zeigt sich immer darin, dass er zusammenführt, dass er zusammenhält, dass er das Hören auf das Wort und das Hören aufeinander und das Prüfen dessen, was anliegt, wirklich fördert. Wo sich Erfahrungen und wo sich Frömmigkeitsgestalten verabsolutieren, haben wir es wirklich mit einem Ungeist zu tun. Das waren 7 Punkte, warum ich kein Pfingstler bin. Und nun meine ich, wir sind herausgefordert und das in aller Kürze. Ich möchte zustimmend zitieren Peter Beierhaus, Professor in Tübingen. Sie kennen ihn. Wir können nicht ausschließen, dass in den charismatischen Aufbrüchen unserer Zeit auch echte Neuentdeckungen des biblischen Zeugnisses und des geistlichen Erbes der Kirche vorliegen, die auf ihr Prüfen und Erschließen als Angebot für die Kirche insgesamt ein Anrecht haben. Trotzdem dürfen wir nicht übersehen, dass mit dem neuen Fragen nach dem Heiligen Geist und dessen konkreter Beantwortung in der charismatischen Bewegung große Gefahren verbunden sind, welche aufs Ganze gesehen die in ihnen enthaltenen berechtigten Elemente überwiegen. Frage ist, wo sind wir herausgefordert? Wo gilt es vielleicht auch in unseren Reihen Buße zu tun? Welche positiven Anstöße können wir von charismatischen und pfingsterischen Bewegungen entnehmen, auch wenn wir deren Frömmigkeitsgestalt ablehnen? Ein Gedanke. Wir wollen uns ganz neu sagen lassen, Jesus ist nicht nur der Herr über unsere Seele und über unser Innenleben, sondern er ist Herr über den gesamten Menschen. Jesus kann auch ganzheitlich wirken. Deshalb dürfen wir von ihm auch getrost körperliche Heilung erbitten, wenngleich auch immer unter dem Vorbehalt, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wir dürfen konkret um Heilung bitten. Zweiter Gedanke. Wir wollen offen sein und werden für überraschendes Wirken des Heiligen Geistes. Wir wollen das Thema Wunder nicht den anderen einfach überlassen, sondern wir wollen es halten mit dem Apostel Paulus, prüft alles und das Gute behaltet. Prüfen, miteinander reden, ist es heilsam oder ist es schädlich, das hält uns miteinander lebendig. Gottes Geist will uns beweglich halten, Gottes Geist will uns flexibel machen. Dritter Gedanke, ich habe den Eindruck, dass die charismatischen und pfingstlerischen Gruppierungen dort besonders gedeihen, wo in unseren Gottesdiensten und Gemeinschaftsstunden manches verkümmert ist, unter anderem das Element der Anbetung. In vielen unserer Stunden und Gottesdienste geht es ausgesprochen trocken, herbe und lehrhaft zu. Aber unser Menschsein besteht doch nicht nur aus dem Kopf, das wissen wir doch aus den Psalmen der Bibel. Müssten wir uns nicht zu neuer Hingabe und zu neuer Anbetung in ihren unterschiedlichsten Formen rufen lassen? Nicht in der Begegnung mit Jesus werden doch auch unsere Gefühle einbezogen. Nicht haben wir in unseren Versammlungen auch mal Raum für etwas Spontanes? Oder läuft das alles 100% nach Schema F ab? Dazu praktisch noch einiges hinterher. Vierter Gedanke. Wenn ich solche höre, die zu diesen charismatischen und pfingsterischen Gottesdiensten gehen, dann berichten die übereinstimmend, dort geht es herzlich und dort geht es freundlich zu, da wird man am Eingang begrüßt, da steht man am Ende noch ein bisschen beieinander, da gibt es noch eine Tasse Tee. Bitte, wo haben wir diese Herzlichkeit in unseren Gottesdiensten und Gemeinschaftsstunden? Gibt es nicht nur in der württembergischen Landeskirche, ich kenne sie hier in der Stiftskirche überhaupt nicht weiter, ich kenne nur Konrad Eisler und Dieter Höfig kenne ich auch, deshalb kann ich das ganz ungeniert sagen, Sie brauchen gar nicht zu denken, dass ich irgendwohin was sagen will. Nur, ich will mal sagen, gibt es nicht, wer weiß, wie viele Gottesdienste und Gemeinschaftsstunden, da kann man reingehen und rauskommen, ohne dass man mit irgendeinem Menschen ein Wort gewechselt hat? Welche Verkümmerung spricht sich hier aus? Welche Armseligkeit? Wahrheit und Liebe. Fünfter Gedanke. Wir wollen uns nicht scheuen, im Sinne von Jakobus 5 helfen zu handeln. Wir wollen das Evangelium voll ausschöpfen. Auch an den Krankenbetten gilt, Jesus ist Sieger. Auch wenn sich das nicht automatisch in der vollzogenen Heilung äußern muss. Sechster Gedanke. Wir wollen uns fragen, wie die Gaben des Heiligen Geistes, die Gott uns und unseren Gemeinden schenkt, unter uns erweckt und eingesetzt werden können zum Segen für alle. Und das beginnt damit, dass das Thema Gaben auch in unserer Verkündigung wieder seinen kräftigen Platz haben muss. Das geht doch nicht an, dass wir Mitarbeiter haben, die zu ihren persönlichen Gaben überhaupt kein Verhältnis haben, die einen kopfschüttelnd angucken, wenn man sie fragt, welche Gaben hast du eigentlich von Gott mitbekommen? Dieses Bewusstsein, Gott beschenkt uns, führt zu einem gesunden geistlichen Selbstwertgefühl. Und abgesehen mal davon, wir machen es nicht wie die Charismatiker und wie die Pfingstler, die meistens an drei Gaben hängen bleiben. An der Zungenrede, am prophetischen Reden und an der Heilung. Wo ist denn die Gabe der Barmherzigkeit? Wo ist denn die Gabe des Dienstes? Wo ist denn die Gabe des Leitens? Wo ist die Gabe des Gebens? Wir kennen diese Gabenkataloge aus dem Neuen Testament. Und es verwundert doch sehr, dass bei den entsprechenden Tagungen und Kongressen immer wieder drei Gaben besonders herausgehoben werden, die natürlich ihre ganz erhebliche Schnittmenge mit der Wundersucht und Wundergläubigkeit unserer Tage aufzeigen. Siebter Gedanke. Welches Bild vom Glauben vermittelt unsere Verkündigung? Ist Glauben nur etwas Beruhigendes? Oder ist Glauben auch Lebensaufgabe, Gestaltungsaufgabe? Diese reizvolle Aufgabe, nun aus neuen Kräften heraus das Leben anzupacken, da und dort zu gestalten, wo es möglich ist. Geht es auch theologisch nicht in unseren Reihen oft sehr oberflächlich zu? Da fällt man auf alle möglichen kleinen Traktätchen rein, man kann sich nur wundern. Nicht, wir brauchen stärker das Vollkornbrot der Lehre. Nicht unsere Mitarbeiter, die brauchen immer wieder auch Wachstumsanreize. Nicht, die brauchen auch ein gesundes Maß an Abwechslung. Was können wir für sie tun? Wo sind in unseren Gemeinden Glaubensseminare? Wo sind Bibelkurse? Wo wird mal ein Griechischkurs angeboten? Wir steigern immer nur sachgerecht, indem wir vertiefen. Wir steigern nicht dadurch, dass wir immer noch so ein paar Erlebnisse draufpacken. Sondern wir steigern, dass wir tiefer eindringen in das Wort. Und das bringt Freude und das bringt geistliche Stabilität. Achter Gedanke. Wir wollen den Trost, den wir in Jesus haben, nicht verwässern, wie das heute weithin geschieht, durch eine gesetzliche Verkündigung. Ja, Jesus liebt dich, wenn. Und dann kommt die Bedingung. Und die Bedingung streicht im Grunde den ersten Satz durch. Wir haben weithin eine unklare Verkündigung. Und dann wissen Christen nicht, was trägt eigentlich? Das, was für mich getan worden ist, oder das, was ich doch zumindest so in Teilportionen auch abzuliefern habe? Das macht Christen innerlich unsicher. Und diese Unsicherheit fördert die Sehnsucht nach dem Mehr. Jetzt noch die Glaubenstaufe, jetzt noch die Geistestaufe und dann habe ich's. Wir brauchen ganz dringend in unseren Reihen eine vergewissernde Verkündigung, eine austeilende, eine klärende, beschenkende Verkündigung.
Ich will die Anregungen für Gottesdienste beiseite lassen, die Zeit drängt.
Machen wir uns nichts vor, wir gehen auf die Jahrtausendwende zu und damit will ich schließen. Und die Geschichte lehrt, dass wir es mit einem visionär aufgeheizten Klima zu tun kriegen werden.
Das war schon immer so. Nicht die Verführer werden sich ein Stelldich eingeben. Umso wichtiger wird es sein, dass wir alles, was auf uns zukommt, im Lichte der Heiligen Schrift gemeinsam prüfen. Das bewahrt uns vor eiligem und leichtfertigem Urteilen und das erhält uns in der Liebe. Ich will schließen mit einem Zitat von Martin Luther und das kann man ja in einer lutherischen Kirche immer gut als Schlusswort gebrauchen. Konrad, ich denke, das wirst du voll unterstreichen können. Der Heilige Geist ist kein Skeptiker. Er hat nichts Zweifelhaftes oder unsichere Meinungen in unsere Herzen geschrieben, sondern feste Gewissheiten, die gewisser und fester sind als das Leben selbst und alle Erfahrung. Danke.
Es stimmt schon. Wenn Christoph Morgner kommt, dann wird es morgen. Dann wird es Tag und helle. Und so habe ich es auch an diesem Abend empfunden. Dass es in vielen Fragen helle geworden ist. Und man hell und wach geworden an Dingen, die einem bisher dunkel geblieben sind. Es hat sich gelohnt, dass du, lieber Christoph, diese weite Reise hierher gemacht hast. Und wir hoffen, dass du heute Nacht wieder gesund und gut zurückkehrst an deinen Dienst, zu dem wir dir hier an dieser Stelle gottesreichen Segen wünschen. Dir herzlichen Dank, Ihnen herzlichen Dank fürs Kommen. Wir haben keine Zeit hier in dieser Runde zur Aussprache. Wir haben Hauskreise. Wir laden ein zu Veranstaltungen auch unserer Gemeinde. Schließen Sie sich an. Dann werden auch Sie, wir alle miteinander, den Weg finden, der zur Ewigkeit führt. Und dass Sie ihn finden, das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Lassen Sie uns noch einen Augenblick stille werden. Herr, du mögest uns die notwendige Klarheit und Gewissheit schenken, die es braucht, um rechte Schritte zu tun. Nicht überheblich wollen wir sein, Herr. Erst recht keine Pharisäer, sondern solche, die von deinem Gnadenbrot leben, Tag für Tag, und an deiner Seite bleiben wollen, bis wir dich schauen können in Herrlichkeit. Wir befehlen dir jetzt unseren Bruder an. Wir befehlen dir alle Angefochtenen und Zweifler an, auch die, die hin und her gerissen sind. Wir befehlen uns dir selber an. Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Amen. Noch einmal einen herzlichen Dank für Ihr Kommen. Seien Sie Gott befohlen und auf Wiedersehen.